Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich bin die Ellen Lugert, ich bin geboren in der Lutherstadt Wittenberg, gar nicht so weit weg hier von Leipzig. Ich bin heute Morgen nur eine Stunde angereist. Habe viele Jahre in Potsdam gelebt, dort gearbeitet. Ich bin hauptberuflich Polizeibeamtin. Und wie es sich als Schriftstellerin gehört, bin ich jetzt vor ein paar Monaten umgezogen an den Strand in Richtung Rostock. Lass mich gerade versetzen vom Land Brandenburg ins Land Mecklenburg-Vorpommern. Ich werde dann dort in der Inspektion Rostock arbeiten. Bin gerade in der Elternzeit, habe einen kleinen Sohn geboren namens Konstantin und in dieser Elternzeit konnte ich mich wunderbar diesem Buch widmen.
Ja, und Konstantin hat natürlich auch schon einen russischen Spitznamen bekommen, wie ich gerade erfahren habe, Kostja.
Ja. Ja.
Und lass uns ein bisschen über dein Buch reden, Russisch rückwärts. Worum geht es in deinem Buch?
In dem Buch, also letztendlich fahre ich schon seit Anfang der 90er Jahren, seit 1992 fahre ich nach Weißrussland und danach bin ich nach Russland gefahren. Also schon viele Jahre fahre ich in den Osten und dieses Buch umfasst eine Jahressequenz vor genau 10 Jahren in St. Petersburg. Das sind Tagebuchaufzeichnungen, es ist nichts weggelassen, nichts hinzugefügt, das ist das reine Original mit allen Geschichten. Meine Mutter ist nach hinten umgefallen, als sie das sich durchgelesen hatte. Ja, möchtest du fragen, wie ich dazu gekommen bin?
Ja, wie bist du dazu gekommen?
Ja, wie gesagt, seit 1992 fahre ich dort rüber. Vielleicht kennen Sie die Deutsch-Russländische Gesellschaft aus Lutherstadt Wittenberg. Der Dr. Heinz Wehmeier, der leitet die Gesellschaft in Wittenberg, der hat mich damals mitgenommen als 12-Jährige, ganz in den Süden von Weißrussland, in der Nähe von Tschernobyl. Wir haben dort humanitäre Hilfen geleistet. Ich habe dort bei derselben Gastfamilie geschlafen, bei André und Lena. Und bin dann jedes Jahr aufs Neue bei dieser Familie untergekommen. Immer im Mai. Und die Freundschaft besteht bis heute. Und dann war ich bis zum Abitur. Bis Ende 99 bin ich dort mit hingefahren. Habe dann nach dem Abitur meine Polizeilehre angefangen. Und bin dann auf eigene Faust nach Weißrussland. Ja, dann kannte ich irgendwann Weißrussland wie meine eigene Westentasche. War 25, arbeitete schon im Innenministerium. Wer will denn von mit Mitte 20 von 9 to 5 schon so arbeiten? Das fand ich mit Mitte 20 langweilig. Also nochmal raus aus dem Alltag. Hab mir ein Sabbatical genommen, eine Form der Teilzeitbeschäftigung. Also 40 Stunden gearbeitet, halbes Gehalt, dann ein Jahr frei, andere Hälfte des Gehalts bekommen. Dann bin ich über den deutsch-russischen Austausch aus Berlin in Petersburg gelandet. Es war gar nicht so einfach, sich als Polizistin nach Russland zu bewerben. Irgendwie wollte mich dort keiner haben, sodass ich als Volontärin in Petersburg bei einer Zeitung gelandet bin. Und das war spannend, weil ich als Journalistin auch mal dann hinter die Gardinen der Stadt schauen konnte. Und doch einige meiner Artikel sind auch mit in diesem Buch neben meinem Tagebuchaufzeichnung auch enthalten. Ja, und in diesem Buch, wie gesagt, neben Zeitungsartikeln, sind auch Rezepte und Fotos und alle meine Reisen drin. Also ich habe also das erste halbe Jahr in Petersburg gearbeitet und die andere Hälfte, die hatte ich dann frei. Da konnte ich dann endlich meiner Freiheit nachgehen, dem Drang der Freiheit und bin ganz alleine als 25-Jährige, damals blonde, lange Haare, Mädel komplett durch Russland gereist. Nochmal zurück nach Weißrussland, hoch nach Murmansk in den Norden an das Eismeer. Dann auch in den Süden nach Sotschi, aber dann auch die große Osttour, die über mehrere Wochen ging, per Zug. Komplett über Novosibirsk, Baikalsee, Ulan-Ude bis Wladiwostok. Also das ist, glaube ich, eine ganz große runde Sache geworden, dieses Buch.
Ja. Und wichtig zu erwähnen, du hast ganz bewusst auch die Politik aus deinem Buch herausgehalten. Du beschreibst Land und Leute, das Alltagsleben in Russland. Du hast gesagt, du bist ausgestiegen aus dem deutschen Alltag und eingestiegen in den russischen Alltag. Erst ein halbes Jahr in St. Petersburg und dann anschließend eben im ganzen Land. Sehr spannende und kurzweilige Geschichten sind zustande gekommen. Du liest uns auch gleich einen kurzen Auszug mal vor. Du hast schon Tschernobyl angesprochen, Murmansk fiel auch gerade. Eine Geschichte, die mir hängen geblieben ist, war dein Ausflug nach Murmansk, was du als fürchterlich schreckliche Stadt erlebt hast. Aber vor allen Dingen gibt es im Buch sehr, sehr viele positive Eindrücke über ein tolles Land, über wunderbare Menschen, die sehr offen und Gastfreundschaft auch leben. Ich glaube, es wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um einen Auszug mal zu lesen.
Ja, also mein Ziel ist es auch mit dem Buch, euch, sie hier zu ermutigen. Wer noch nicht in Russland war, fahrt, es passiert nichts. Es ist wirklich ein tolles, weites Land. Man kann dort alleine hin, es passiert wirklich nichts. Und man wird mit offenen Armen empfangen. Ich stand manchmal auch allein auf der Straße und ich wurde mitgenommen zu den Familien. Wir haben die Banja, die russische Sauna angeworfen. Ich habe dort Essen zu trinken bekommen, Schlafplatz. Wir haben gesungen, getrunken, getanzt und das ist mir überall widerfahren. Ein sehr offenes, gastfreundliches Land. Auch die Weite, die Entfernung im Land. Ja, ich denke, das kommt in dem Buch alles sehr gut rüber. Und was mich sehr geprägt hatte, war auch dort, dass ich nicht nur Flexibilität an den Tag legen musste, sondern auch Spontanität. Mit Planen ist da nicht großartig. Das geht nicht. Von heute auf gleich, von jetzt. Und erst heißt es immer, es ist nicht möglich. Und dann ist es doch irgendwie alles möglich. Ich möchte Ihnen gerne eine lustige Sequenz vorlesen, die ich aber letztendlich mit einer deutschen Freundin erlebt habe, die Anne aus meiner Potsdamer Wohngemeinschaft, die hat mich besucht für ein paar Tage und wir sind auch einfach mal drauf los und lassen Sie sich ja von mir mitnehmen an den Ladoga-See nördlich von St. Petersburg. 14. März 2007. Gestern Abend war wohl einer der schönsten Abende hier in Russland. Anne und ich haben uns gegen Mittag mit zwei Rucksäcken uninformiert und spontan aufgemacht Richtung Ladoga-See. Nachdem wir von zwei Bahnhöfen auf den dritten verwiesen wurden und die Züge zu den von mir gefundenen ersten Städten bis zu 6 Stunden fahren sollten, wurden wir am finnischen Bahnhof entschädigt. Von dort aus fuhr eine Elektrischka bis zur Endstation Ladoga-See. Alle Frauen an den Schaltern rieten uns zu einer Rückfahrt, da doch dort eh nichts los sei. Egal, wir haben unser Gepäck und Picknickbeutel doch mitgenommen. Nach ca. 1,5-stündiger Fahrt kamen wir dort an. Dem ersten Anschein nach war dort wirklich der Hund begraben. Nur Angler und betrunkene Frauen mit Lippenstift, die uns auch keine Übernachtungsmöglichkeit empfehlen konnten. Aber Anne und ich gaben nicht auf. Wir genossen das Sonnenwetter und fühlten uns wie an der Ostsee. Diese klare Luft, der Wind und das andere Ende war nicht zu sehen. Suchten wir eben, einen gemütlichen Platz am Strand zu finden. Doch ein Leuchtturm, eine pinke Weste und ein Korfje-Schild ermunterten uns, noch ein letztes Stück weiterzugehen. Und siehe da, ein offenes Café. Ich fragte die Bedienung, ob es hier auch eine Banja gäbe, eine Sauna. Und ob, sogar Übernachtung. Wir waren am Ziel. Jetzt mussten wir noch den Preis verhandeln. Alles zusammen für 3.000 Rubel. Okay, sowas leistet man sich nur einmal. So hatten wir ein wunderschönes Zimmer mit Seeblick und die Sauna für uns ganz allein bekommen. Auch Wellnikis gab es dazu. Selber auflegen und Aufgüsse machen, alles erlaubt. So machten wir ganze 5 Saunagänge, tranken zwischendurch Wodka, mampften Sakuski und sprangen zwischendurch in das Ladoga-Wasser. Wir hatten so viel Spaß. Nach 2,5 Stunden gingen wir rüber ins Café auf einen Radler. Luden die Kellnerin Jelena dazu ein und schon kam auch ihre Schwester Sveta, die Cognac und Süßes mitbrachte. Die Musik wurde lauter, wir betrunkener und wir tanzten, was das Zeug hielt. Gegen 2 Uhr morgens gingen wir schlafen mit einer Katze im Bett. Heute Morgen gab es ein leckeres Frühstück. Gegen 18 Uhr waren wir zurück in der Wohnung. Fazit: mutig sein, spontan und einfach drauf los.
Ja, das hätte jetzt schon fast einen kleinen Applaus verdient gehabt, aber du liest ja gleich noch mehr. Russisch rückwärts heißt dein Buch und man hat jetzt aus dem Auszug schon erfahren, dass ihr sehr, sehr viel mit dem Zug unterwegs wart. Du hast viele 1000 Kilometer zurückgelegt. Warum heißt das Buch Russisch rückwärts?
Ja, auch wenn ich letztendlich doch die Hälfte meines Gehaltes in Russland bekommen habe, hat es hinten und vorne nicht gereicht und ich musste mir die billigsten Zugtickets an den Schaltern kaufen. Und so ist es mir widerfahren, dass ich immer wieder oben saß und bin rückwärts gefahren. Und wer die Elli kennt, die wissen, dass ich es hasse, rückwärts zu fahren. Ich habe das Land von rückwärts, von hinten aufgerollert.
Ja. Und nochmal zu deinem Buch. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese Erlebnisse dann aufzuschreiben?
Ja, ich glaube, viele Frauen, viele Mädels, die schreiben Tagebücher. So habe ich das auch gemacht von klein auf. Und natürlich habe das auch fortgesetzt bis Mitte, Ende 20. Und mir war es auch besonders wichtig, meinen Aufenthalt in Russland zu beschreiben, dass ich das nicht vergesse. Und als meine Mama dann 60 Jahre alt geworden ist, habe ich das alles abgetippt und das erstmal binden lassen. Wie gesagt, sie war sehr erschrocken, erzählte ihren Freundinnen und Bekannten davon, meiner Familie. Und alle waren dann plötzlich neugierig geworden und das Buch machte dann schon die Runde. Und ich habe mich dann letztendlich überreden lassen, das Buch, mein Tagebuch, veröffentlichen zu lassen.
Ja, man hat ja, wenn man über Russland denkt, auch tatsächlich immer den Wodka im Hinterkopf. Du hast es auch gerade angesprochen, da wird dann auch in der Banja Wodka getrunken oder davor und danach. Man geht mit einer Katze schlafen und wacht mit dem Kater wieder auf. War oft so, oder?
Also es ist tatsächlich so. Wer bei einer meiner Lesungen dabei sein wird, in einer Dreiviertelstunde fällt 11-mal das Wort Wodka. Es ist wirklich so. Es steht immer der Wodka auf dem Tisch. Ich kann es nicht leugnen. Man kann ja auch ablehnen. Aber ich habe dann schon gerne doch mal einen mitgetrunken. Aber inzwischen kann ich keinen Wodka mehr sehen. Und weil doch das Stichwort Banja ansprachst, das ist ein Ritual, was ich mir aus Russland mitgenommen habe. Eine Banja ist eine russische Sauna. Und die läuft ganz anders ab als bei uns hier in Deutschland. Hier geht man ja in einen schönen Spa-Bereich mit Ruheraum, Wellness, alles ganz schick, ganz toll. Man darf nicht sprechen, erholen, ach, einen Sekt trinken schon gar nicht, ne? Alles pure Erholung. Dort, da geht's aber ab zur Sache. Da hat man einen großen Raum, alle Frauen rein mit Filzmütze, da sind 130 Grad, wenig ist also diese Birkenzweige, mit denen man sich ausklopft. Und da bleibt man nicht 10 Minuten, 15 Minuten lang drin sitzen, bis diese Sanduhr endlich abgelaufen ist. Oh, wann habe ich die Zeit geschafft, ne? Nein, das geht da alles viel schneller. 5, 6, 7 Minuten, ruckzuck. Und das Wichtigste an der Banja ist nicht der Hitzeraum an sich, sondern der Vorraum, wo man dann schön gemeinsam sitzt, isst. Man kann auch Wasser trinken, gemeinsam singt und tanzt. Und also das ist ein schönes Ritual. Und ich lasse mir auch tatsächlich gerade eine russische Sauna herstellen in Russland. Die wird am 14. August nach Deutschland in die Nähe von Rostock geliefert. Eine schöne große Holzblocksauna. Und der Vorraum ist das Wichtigste, wie gesagt, ja.
Sind die Russen denn geselliger? Also das hört sich jetzt für mich so an. Ich war selber nur ein, zwei Mal auf Kurzbesuch da. Es ist ein sehr offenherziges.
Es ist ein sehr offenherziges, geselliges Volk. Ich möchte nicht sagen, sie sind geselliger als die Deutschen. Es kommt immer auf die Konstellation an. Also die sind gesellig, aber ich denke, wir können das auch. Wir schaffen das auch. Nur wir müssen üben bei den deutschen Liedern, dass wir auch mal ein Lied bis zu Ende singen können. Ich bin in meiner zweiten Strophe schon stecken geblieben. Ja, das ist schade.
Kannst du denn noch griechische Lieder singen? Russische Lieder, Entschuldigung.
Ja, ich kann einige umgedichtete russische Lieder singen.
Das machen wir später am Stand und sagen wir Ihnen noch Bescheid, wann und wo das sein wird. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu Russland. Was fasziniert dich so ganz besonders an Russland, an dem Leben dort?
Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Weißrussland und Russland, erstmal Weißrussland hatte mich auch so ein bisschen an die DDR-Zeit erinnert. Überall diese, vielleicht kennen Sie das noch, diese Gitter, diese Eisenzäune, so diese Runden um die Straßen rundherum, die dann bunt angemalt waren, die bunten Holzhäuser, die Omis, die dann vor den Häusern sitzen, sich unterhalten, das, also diese Gemütlichkeit. Das Leben spielt da auch heute noch auf der Straße, es spielt sich vor der Haustür ab, da kann man rausgehen und man trifft dort Leute. Und die Unendlichkeit des Landes, die Ferne, diese breiten Straßen in Petersburg oder Moskau, 6, 7 Spuren, erscheinen erstmal gewaltig, aber mir gibt es ein Stück Freiheit, Luft, ja, gibt mir das. Und wie schon gesagt, erst ist nichts möglich und dann ist doch irgendwie alles möglich. Irgendwie kann man über alles verhandeln und man kann alles machen. Das ist so schön, ja.
Ja, da ist so ziemlich alles möglich, auch Reiten im Hochgebirge. Ich glaube, da könntest du jetzt noch passend einen schönen Auszug vorlesen, ne?
Ja, man muss dazu wissen, dass ich gar nicht reiten kann, habe mich dann breitschlagen lassen vor Ort im Altaigebirge, das ist südlich von Novosibirsk, habe mich einer russischen Reisegruppentruppe angeschlossen, die das im Vorfeld der Feriensaison erkunden wollten, wie das dann so ist für die Touristen, und bin dann mit diesen Leuten mit spontan ins Altaigebirge, hatten dort in einer Holzhütte geschlafen, direkt am Fluss Katun. Und wir sind dann im Altaigebirge reiten gegangen. Und diese Sequenz möchte ich Ihnen auch gerne vorlesen. So hieß es dann Taschenpacken für die Reittour. Wir waren 4 Mädels und 2 Führer. Dazu wurden wir von einem roten Lader abgeholt, der völlig überfrachtet wurde. Mein Rucksack kam aufs Dach. Wir vier Mädels hinten rein und los ging es. Zuerst sind wir zum Haus des Pferdeführers gefahren. Eine Holzhütte, irgendwo hinter Kemal. Bjorklo, waschen im Bach. Aber es gab eine tolle Banja im Garten. Meiner Meinung nach wohl die schönste. Vielleicht lag es auch daran, dass mir die Mädels beigebracht haben, wie man ordentlich mit dem Wenig umgeht, sich richtig abklopft. Nebenan gab es sogar ein Wasserloch vom sauberen Bach. Montagmittag ging es dann los. Ich bekam das jüngste Pferd, nur 7 Jahre alt, namens Vita Rock. Am ersten Tag saß ich nicht richtig, die Steigbügel waren viel zu kurz und ich hatte ständig Angst, wieder herunterzufallen. Das erste Stück ging gleich direkt am Fluss Kemal lang und sogar hindurch über große Steine. Doch das war noch gar nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Regen, Schnee, Matsch. Die Regenjacke war zu groß und übers Gesicht gezogen, sodass ich fast gar nichts sah, außer dem Weg, der vor mir und Vita Rock lag. Quer durch den Busch, über verschlammte Schlängelwege, von Wurzeln durchzogen, über Steine und große, umgekippte Baumstämme. Wir kamen beide ins Schwitzen. Ich schlug 3 Kreuze, als wir endlich die Holzhütte erreichten. Ich hatte auch einen Riesenschiss vor plötzlich auftauchenden Bären. Beide Führer hatten Gewehre dabei. Letztendlich habe ich aber nur meinen tollen Leningrad-Pin von der Mütze verloren. Die Hütte wurde ordentlich angeheizt und ich genehmigte mir Wein. Am nächsten Tag fiel das Reiten aufgrund des nassen Schnees aus. Schade. Dafür sind wir ein bisschen wandern gegangen, beziehungsweise auf die Jagd. Der 3. Tag am Mittwoch war dafür umso schöner. Sonne und nur ein wenig Schnee. Wir waren so weit oben in den Bergen, dass wir eine super Aussicht hatten. Schneegipfel, dunkle Wetterfronten, der Fluss Katun, bunte Blumen, Birken, herrlich. Und diesmal war mein Sattel richtig eingestellt, sodass ich keine Angst mehr hatte und einfach alles nur genoss. Es ging steile Abhänge hoch und runter. Mein Vita Rock lief gut. Am Abend zu Hause angekommen, waren wir Mädels ganze 4 Stunden in der Banja, tranken und haben uns ordentlich ausgeklopft. Top.
Ja, da war übrigens die Banja im Garten, die dann jetzt hier in Rostock dann auch aufgestellt wird. Ne? Ja, vielleicht zum Abschluss noch. Mir persönlich hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, weil man wird wirklich mitgenommen in ein fremdes Land. Es gibt viele zahlreiche Fotos auch in dem Buch. Man bekommt wirklich auch einen schönen anschaulichen Eindruck. Und du hast auch neben deinen Zeitungsartikeln, die du in der St. Petersburger Zeit für die Zeitschrift dort geschrieben hast, auch Kochrezepte in dem Buch. Hast du ein Lieblingsrezept?
Oh ja, also die Kochrezepte sind entstanden, als ich privat bei den Familien untergekommen bin und saß dann wirklich bei den Muttis, bei den Mütterchen mit in der Küche. Aus meinem Vokabelheft ist dann schon ein richtiges Rezeptbuch geworden. Die sind hier, wie er sagt, abgedruckt und mein Lieblingsrezept ist der klassische Borscht, diese rote Beetesuppe. Meiner Meinung nach das beste Rezept hier drin. Das gebe ich für Sie gerne frei und kochen Sie es nach, es wird gut werden. Nehmen Sie noch ruhig eine rote Rübe mehr, es wird lecker.
Kochst du zu Hause dann auch jetzt regelmäßig Russisch?
Öfters, ja.
Mhm. Sehr schön. Was hast du sonst noch mitgenommen, außer der Banja, außer dem russischen Essen? Wodka nicht, hast du gesagt?
Ja, die russische Sprache. Und mein Fanatismus ist ungebändigt, dass ich immer wieder rüber möchte. Jetzt ist das Schöne, man kann jetzt sogar für 5 Tage nach Weißrussland ohne Visum. Man kann mal einen Schnupperkurs machen. Ja, über den Minsker Flughafen mal einfach einreisen.
Ja, du hast es angesprochen, es gibt überhaupt keine Probleme, wenn man das Land bereisen möchte, Leute kennenlernen möchte, total gastfreundschaftlich, Menschen. Also dein Tipp für 2017, viele andere Destinationen fallen ja aus in diesem Jahr. Russland statt Türkei?
Ist egal, Hauptsache in den Osten.
Ja, schön. Wir haben noch 2-3 Minuten Zeit. Wenn du möchtest, kannst du zum Ende noch vielleicht eine kleine Lieblingsszene aus deinem Buch vorlesen.
Okay, wie wär's mit einer Szene von der Transsibirischen Eisenbahn? Ich glaube, das interessiert immer die meisten. Ne?
Aber rückwärts.
Wieder rückwärts? Oh, ich hatte dann immer Jungs gefunden, die haben mit dem Platz getauscht. Ja, ich blätter mal durch. Oh ja, okay. 13. Mai. Na, das ist doch echte Eisenbahnromantik. Dim-dim, dim-dim. Die ganze Zeit knallt's und scheppert's. Originaleisenbahngeräusche quietschen. Gestern in Moskau angekommen, habe ich mich noch mit Christian vom Bundeskriminalamt getroffen, um einen gute Reisewodka mit ihm oder er mit mir zu trinken. 14.50 Uhr ging es dann ab über Jaroslav, über die Wolga, Kirov und jetzt stehen wir in Perm, mitten im Ural. Ich habe Platz 01 abbekommen, fahre rückwärts. Wenigstens habe ich einen Platz unten am Tisch erhalten. Hier habe ich mich auch schon ordentlich breit gemacht. Von Julia erhielt ich ein neues Buch namens Ehepaare. Zieht sich ein bisschen, aber für den Zeitvertreib genau das Richtige. Die ganze Zeit nur aus dem Fenster schauen geht ja auch nicht. Birken, Tannenwälder, zerfallene bunte Dörfer, Seen, Flüsse. Und hier im Ural beginnt es jetzt langsam hügelig zu werden. Meine bisherigen Tisch- oder Liegenachbarn sind auch okay. Eine zahnlose ältere Minka aus Krasnojarsk und ein älterer Herr, ganz nett, von der Krim kommend, der nach Tjumen möchte. 14. Mai. Irgendwo zwischen Omsk und Novosibirsk. Hier sieht die Landschaft schon interessanter aus als im Ural. Dort habe ich mir erstens die Berge höher vorgestellt und zweitens waren nur Wälder zu sehen. Hier gibt es Felder, Seen, Birkengruppen, alles wird grün. Frühling. Und ich benehme mich schon fast wie eine echte Russin. Sitze hier mit Jogginghosen und Latschen, probiere die beste Technik zum Essen der Semutschki, der Sonnenblumenkerne, herauszubekommen. Das Buch Ehepaar ist auch schon zur Hälfte durchgelesen. Die Zahnlose scheint ein bisschen blöde im Kopf zu sein, ich verstehe sie auch kaum. Ich freue mich auf eine Dusche. Viel zu warm hier im Kapuff. Überflutete Wiesen, Sträucher und das Klo stinkt.
Klasse. Ich bin auch sehr neidisch und möchte auch mal in dieses Land reisen. Ganz kurz zum Abschluss, wenn man nicht so viel Zeit hat, mit der transsibirischen Eisenbahn zu fahren, wohin sollte man reisen? Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk oder was ganz anderes?
Wer Russland wirklich kennenlernen möchte, fliegt direkt gleich bis Irkutsk. Novosibirsk, Irkutsk und von da aus mit dem Zug. Aber dann bitte nicht, wie die meisten abkürzen, nach Ulan-Ude und dann in die Mongolei. Nein, nein, nein. Einmal um den Baikalsee rundherum und am besten auf die Insel Ochron. Ganz fein. Sehr empfehlenswert.
Gut, und weitere Tipps kannst du uns nachher noch am Stand vom Größenwahnverlag.
Sehr gerne.
D109 geben. Du bist heute Nachmittag noch dort. Also wer mit Ellen noch ins Gespräch kommen möchte, D109.
Dankeschön.
Position. In Freiheit bejahen, was unweigerlich zum Leben dazugehört. Abschied, Angst, Kummer, Schmerz, Tod. Dies die Schlussworte in Anna Adens Abschiedsbrief, dem letzten in einer Reihe von 10 oder 12. Woher ich wusste, dass es der letzte war? Weil ich ihn auf Knien vom Boden auflas, vor dem Klo, nachdem sich der Klebestreifen, mit dem sie ihn befestigt hatte, im Dunst ihrer letzten Dusche vom Badezimmerspiegel gelöst hatte. Soweit zur Form. Was den Inhalt angeht, nicht dem leicht, in Freiheit ein Leben zu bejahen, das ganz und gar von Anna bestimmt war. Mit allem, was dazugehörte, die pollenschweren Sommer, die wir uns am Abend gegenseitig von der Haut duschten, die winterlichen Wochenendausflüge in still verwunschene Hotels an Nord- oder Ostseeküste. Der Osterurlaub im schottischen Hochland, um zu retten, was nicht zu retten war. Stumm vor uns hinfrieren saßen wir da bei Regen und Sturm in unserem Bed and Breakfast mit Blick auf die schneebedeckten Berge und dachten zurück an unsere Anfangstage mit Zungenküssen in Annas Zimmer, die Köpfe zusammengesteckt bis zum Blackout in einer rot-blau karierten Karstadt-Plastiktüte. Dem ersten Kunilingus, wie Anna es gewohnt sachkundig nannte, an der Fensterfront des Appartements mit Blick auf den Hafen, in dem sie alibimäßig einmal die Woche für einen Architektenfreund der Familie putzte. Der rauschenden Millenniumsparty à deux mit von Anna persönlich kreierten Cocktails, die ausnahmslos Namen berühmter Philosophen trugen. Heidegger, 8cl Rüttgers Club, 3cl Kirschgeist, 2cl Kölnisch Wasser, ein Tropfen Elixier Végétal de la Grande Chartreuse, 69 Umdrehungen aus den Mönchsklostern der großen Kartause. Für alles hatte Anna ein Rezept im Leben, und für alles ein philosophisches Konzept. Mit Ausdrücken wie Dialektik, Dekonstruktivismus und der Welt als Wille und Vorstellung jonglierte sie wie andere Leute mit Explicit Parental Advisory Language aus Hip-Hop, HBO und Hollywood. Platon, liebte sie abgöttisch. Schopenhauer zitierte sie in libertinösen Nächten im Mondlicht ihrer geräumigen Studentenklitsche mit gespreizten Beinen auf mir, die milchweißen Arme selbstvergessen hinter dem Nacken verschränkt. Doch mehr als alle anderen liebte sie Nietzsche, mit dessen Konterfei auf dem viel zu knappen T-Shirt sie schon im Dorfpfarrer beim Konfirmationsunterricht zugesetzt hatte, wie sie im kleinen Kreis nach ein paar Gläschen gern und voller Stolz erzählte. Nur mit Marx hatte sie es nicht, machte ihr ein schlechtes Gewissen, wenn sie pünktlich am Monatsersten den Scheck ihres bourgeoisen Stiefvaters kassierte, der ein florierendes internationales Unternehmen im IT-Bereich. Für eine Weile verlor ich den Faden, nachdem Anna gegangen war. Ich kehrte aus der Klinik zurück nach einem halben Jahr Traumatherapie unter der Ägide der dienstbeflissenen Frau Dr. Maßlinger, zog die Vorhänge zu, trank zu viel, sah die Welt die Farben verlieren, bis alles in einem bleischweren, selbstmitleidigen Grau versank und ich kaum aus dem Bett kam am Morgen, am Mittag, am Nachmittag und mir Vorwürfe machte. Klar, dass Anna sich einen anderen suchte mit festem Job und einer festen Sicht auf die Dinge, einem philosophischen Konzept vielleicht, das über das hinausging, was ich ihr zu bieten hatte. Peripatetisch hatte Anna es genannt und nach einer Kunstpause hinzugefügt, wohlwollend betrachtet. Schliffte ich mich auf und kündigte die Wohnung schriftlich mit endloser Mühe, weil das Schreiben mir noch immer schwer fiel und machte mich auf die Suche nach einer neuen Bleibe, die ich fand, auf den letzten Drücker etwa 2 Wochen vor Ablauf der Kündigungsfrist, per Zufall unten am Hafen. Ich nahm meinen Mut zusammen und sprach einen 4-schrötigen Zimmermann an, der dabei war, eine Anrichte auf einem Anhänger zu verschnüren. Es stellte sich heraus, dass der Mann seine Werkstatt aufgab, um in sein Heimatdorf an der Küste zurückzukehren. »Kannst die Bude haben«, sagte er, »bis auf den Schuppen, weil da mein Boot drin steht. Ist etwas dunkel da unten und ziemlich zugig im Winter, aber nicht ungemütlich, wenn die Elbe an deinen Fenstern leckt, der Ofen bullert und du es dir mit einem Mädchen und einer Flasche gemütlich machst.« So zog ich um. Eine Tageskarte, 3 Bahnfahrten hin und zurück, einen Haufen Plastiktüten, den Gitarrenkoffer und etwas Krimskrams. Den Rest transportierte ich im Taxi. 4 Kartons mit Klamotten, ein paar Bücher, Platten, Gläser, Geschirr, Besteck. Verfluchte Anna Aden, die mir wenigstens ein Bild von den Kindern hätte lassen können. Und doch fand ich Gefallen an meinem neuen Zuhause. Einem kalten, L-förmigen Souterrain-Raum mit Waschbecken, Ofen und einem Klo auf dem winzigen Hinterhof. Ich ging an Hafen und Strand spazieren, sammelte Treibgut, kaufte ein paar zur Kulisse passende Seemannsdevotionalien bei einem russischen Trödler auf der anderen Seite des alten Elbtunnels und dekorierte die Wände damit. Kompass, Kapitänsmütze, eine Miniaturkanone. Ich richtete mich ein in meinem Reich, fest entschlossen, dem Winter zu trotzen, der eisgrau und wolkenschwer über dem winterzausten Wasser heraufzog. Diese Maschine killt Kapitalisten. Nach ein paar Wochen Party mit mir selbst in den aquariumhaften Tiefen meiner winterfest verbarrikadierten Souterrain-Wohnung unten am Hafen, entdeckte ich zwischen all den Flaschenreihen und durchgefetteten Pizzakartons etwas, das mir bekannt vorkommt. Ziehe das Ding aus dem Gerümpelhaufen hinter dem Sofa hervor, blase den Staub von der Oberfläche und setze mich auf eine der 4 umgekippten Orangenkisten, die ich am Elbstrand gefunden habe. Betrachte das Ding eine ganze Weile, als wäre es ein Wesen aus einer anderen Zeit. Dann entschließe ich mich, etwas zu tun, was ich seit Wochen nicht getan habe. Lehne das Ding gegen das Sofa und mache mich auf den Weg über den Flur, langsam und immer dicht an der Wand entlang, bis zum Badezimmer, wo ich Licht mache und mich im Spiegel betrachte. Nichts als eingefallene Haut, hervorstechende Wangenknochen und ein paar fiebrige Augen über einem wild wuchernden Bart. Ich durchwühle die Schubladen und finde Seife, Pinsel, Becher und die Schere. Wasche und rasiere mich, werfe die alten Klamotten auf den Berg vor der Waschmaschine und ziehe den guten Anzug an, den Anna mir zur Hochzeit geschenkt hat. Dann nehme ich Platz auf dem Sofa, wiege das Ding im Arm und greife einen ersten, gespenstischen, schaurig verstimmten Akkord. Danach dauert es eine ganze Weile, bis ich den Mund aufbekomme und dann noch eine ganze Weile, bis ich mich aus dem Haus traue. Ich nehme die Gitarre eines verregneten Novembernachmittags, setze mich in die S-Bahn und fahre die 3 Stationen Landungsbrücken bis Altonaer Bahnhof. Stelle mich vors Mikado, den alten, abgewetzten, schwarzen Protestsänger-Gitarrenkoffer aufgeklappt vor mir auf dem alten, abgewetzten, roten Fußgängerzonenboden und spiele, was mir in den Sinn kommt. Erfülle Wünsche der Passanten, Beatles, Stones, Dylan, der klassische Straßenmusiker-Songwriter-Kanon. Nur, dass ich mich weigere, standhaft in den klassischen Straßenmusiker-Songbook-Kanon einzustimmen. Kein Let It Be, kein Wild Horses, kein Blowin' in the Wind. Spucke stattdessen Dylans beseelte Anti-Hymne Positively 4th Street in den wolkentreibenden Vorweihnachtshimmel und singe Sexy Sadie, John Lennons flirrend bittersüßen Abgesang an alle ewigen Summer of Love Apostel, ein Meer aus ewig meandernden Akkorden, das müde an einen morgendlichen kalifornischen Strand geworfen wird, hinter dessen dunstigen und drogenverhangenen, von makrobiotisch wertvollen Algen umspülten Dünen Charles Mansons Family, die Hells Angels im Schatten der Tribünen des Altamont Racetrack und noch sehr weit entfernt Lennons persönlicher Apostel des Todes Mark David Chapman lauern, um jedwede Unschuld für alle Zeiten zu Grabe zu tragen. Bei Wetter stehe ich dort vor der Shopping Mall und verdiene nicht schlecht dabei. Hin und wieder kommt ein Mädchen vorbei und steckt mir ein sehr oldschool-mäßig Kassetten zu mit Songs, immer einer pro Tape, deren Titel wie Schlachtrufe klingen, sich am Abend zu Hause beim Hören jedoch als ebenso wunderschön erweisen wie das Mädchen selbst. Ich lerne die Songs einen nach dem anderen und singe sie, wenn sie das nächste Mal vorbeikommt. Zum Nikolaus schenkt sie mir einen selbstgebackenen Lebkuchenmann. An Weihnachten lädt sie mich ein, einen Kaffee mit ihr trinken zu gehen. Sie heiße Vivi, sagt sie am Silvestermorgen und küsst mich auf die Wange. Träume in der Nacht zu Neujahr. Zusammen hocken wir in einem Nischenplatz am spätweihnachtlich mit Schneeflocken und Eisblumen bemalten Fenster in dem kleinen, überfüllten französischen Café im Schatten der Shopping Mall und sehen hinaus auf das bunte Treiben in den belebten, verregneten Straßen. Vivi bestellt Kaffeecreme für uns beide und einen süßen Kringel, der über und über mit Puderzucker bestäubt ist. Sie tunkt den Kringel in den Kaffee und erzählt mit vollem Mund von den unerledigten Aufträgen, die sich in ihrer Schneiderwerkstatt stapeln, dem Stand ihrer Silvestervorbereitungen und ihrem lang gehegten Wunsch, die Jahreswende am Kinnarotten zu verbringen, dem nördlichsten Punkt des Nordkaps. Mein größter Traum, sagt sie, seitdem ich als Kind die Schneekönigin gelesen habe. Und eine Schneekönigin ist sie selbst mit ihrer weißen Pudelmütze und dem Schneeflockenbommelschal und dem Schnurrbart aus Puderzucker und einem goldenen Herz dort, wo im Märchen das Eis funkelt, voller Liebe und Güte und Wärme. Und du, fragt sie und nimmt meine Hände. Mal sehen, sage ich und sehe sie an. Wir könnten zusammen feiern, sagt sie vergnügt und zwinkert mir zu. Nur leider geht das nicht, sagt sie, im selben Atemzug enttäuscht wie ein Kind und stopft das letzte Stück Kringel in den Mund, weil ich sonst Ärger bekomme mit meinem Freund. Sie rollt die Augen. Du hast einen Freund, frage ich, und mein Herz rutscht ein Stück Richtung Magengrube. Ja, sagt Vivi und sieht mich an, als wolle sie sagen, wusstest du das nicht? Seit 17 Jahren, sagt sie, und ihre Stimme klingt müde zum ersten Mal, seitdem ich sie kenne. Na, macht nichts, sagt sie. Vielleicht können wir nachfeiern mit einem Glas Sekt und einem Krapfen nächste Woche unten am Hafen. Und tatsächlich träume ich davon, in der Nacht nach dem großen Feuerwerk allein zu Hause auf meiner Matratze zwischen den Orangenkisten, Musikinstrumenten und Seemannsutensilien Vivi und ich auf Schlittschuhen Kreise ziehend auf dem zugefrorenen Fluss. Vivi und ich beim Picknick im Schnee am Strand, wirbelnde Flocken, eiskalter Sekt aus Plastikbechern, die wir heben, um den Tankern zuzuprosten, die einlaufen aus dem hohen Norden, dort, wo das Polarlicht Tag und Nacht so verheißungsvoll funkelt und glitzert und glänzt, dass man nicht umhin kann, mit ihm verschmelzen zu wollen in einem süßen, ewigen Winterschlaf. Dann schiebt Vivi mir das letzte Stück Krapfen in den Mund und die warme Marmelade tropft mir das Kinn hinunter. Vivi macht Anstalten, die Lippen auf meine zu legen, um das Rote abzulecken. Doch ist das keine Kirschmarmelade, was dort in den Schnee tropft, sondern Blut, warm und dampfend in der Eiseskälte. Und dort, wo eben noch Vivi war, ist nichts als ewig verlassene, windheulende Ödnis vor hoffnungslos zur Kulisse geronnenem Hafenindustriegrau. Die ersten Kapitel aus dem Buch heute Abend, wer nicht genug bekommen kann, Auszüge aus dem Buch, dann noch etwas durchmoderiert, dass man sich gut zurechtfindet, um 20 Uhr im Café Ganos am Dietrichring. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.